Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum.
Jetzt werden viele sagen, Mensch, das klingt gut und das lag vielleicht auch auf der Hand, aber wenn wir in den zweiten Punkt reingehen, die Sie genannt hatten, Frau Montré, da werden bei manchen die Haare zu Berge stehen. Denn Sie hatten vorher, vor dem Projekt Leap, eine operative Planung und die haben Sie durchgeführt in meinem zweiten Halbjahr und Sie haben gesagt, Mensch, das brauchen wir nicht mehr. Wir machen keine operative Planung mehr, haben jetzt auch schon das 2 Jahre, so habe ich es verstanden, eben nicht mehr gemacht. Und stattdessen machen wir ein Standalone-Target-Setting in Q4, im 4. Quartal. Was steckt da ganz konkret hinter und was war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, operative Planung, nein, danke?
Genau, bei unserem neuen Top-Down-Target-Setting, da geht es darum, die Frage zu beantworten, was wollen wir erreichen im nächsten Jahr? Da geht es nicht um die Frage, was können wir erreichen, was glauben wir, was realistisch ist, was müssen wir dafür tun, sondern es geht lediglich darum festzulegen, was wollen wir erreichen. Und ich hatte vorhin ja schon einmal erzählt, dass ein Feedback aus der Organisation in der Vergangenheit war, nachdem der aufwendige Budgetprozess gelaufen ist, dass dann, wenn dann der Vorstand gesagt hat, wir brauchen nochmal einen ordentlichen Schnaps mehr von allen Bereichen, die schon so lange geplant und diskutiert hatten, dass dann das Feedback einfach war, na, wenn ihr wisst, was ihr wollt, dann sagt uns das einfach und dann schauen wir, wie wir damit umgehen. Das war eine Motivation für den Top-Down-Target-Setting-Prozess. Und wir sind nach intensiver Diskussion zum Schluss gekommen, wir brauchen keine operative Planung über alle Ebenen hinweg, damit sich der Vorstand überlegen kann, was eine gute und gute Ambition fürs nächste Jahr ist. Jetzt stattdessen, was wir uns anschauen, ist, wir schauen uns natürlich unsere eigenen strategischen Ambitionen an. Wir schauen sehr stark auf die Erwartung an Peers, was unsere Wettbewerber machen und was dort erwartet wird fürs nächste Jahr. Wir schauen insgesamt stark auf die Kapitalmarkterwartungen an uns. Und als einen Datenpunkt von mehreren Datenpunkten schauen wir uns natürlich auch an, was aktuell unser Forecast anzeigt, der, wie Frau Montré gesagt hat, rollierend 18 Monate nach vorne schaut, was der uns anzeigt fürs nächste Jahr. Das sind die Datenpunkte, aus denen wir aus dem Konzerncontrolling heraus dann einen Vorschlag machen für ein Ziel fürs nächste Jahr für den Konzern und auch für die 3 Geschäftsbereiche. Und dann gibt es eine Vorstandssitzung, in dem das diskutiert wird, möglicherweise angepasst wird. Und dann haben wir festgelegt, was ist die Erwartung an die finanzielle Performance für Merck fürs nächste Jahr. Deutlich, deutlich schlanker als vorher. Dauert insgesamt, dauert dieser Prozess 2 Wochen und ist eine 4-stündige Vorstandssitzung am Ende.
Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen, aber zunächst mal vielleicht besprechen wir den dritten großen Block, den Sie angesprochen hatten, Frau Montré, nämlich Sie haben gleichermaßen das Forecasting erhöht, haben es von 3 auf 4 Mal, das ist wahrscheinlich auch nicht in Stein gemeißelt, erhöht und steuern nun über einen Forecast. Wir haben es gesagt und der Forecast schaut 18 Monate in die Zukunft. Vielleicht einfach in dem Zusammenhang mal die Frage, wie sieht Ihr traditionelles Reporting aus? Als DAX-Unternehmen sind Sie natürlich auch in gewisser Weise verpflichtet, ja ein Monatsreporting zu machen. Wie passt das zusammen und wie sieht die konkrete Steuerung dann als Ergänzung zu dem, was Sie wirklich machen, mit Forecasts aus?
Also natürlich haben wir ein monatliches Reporting. Wir schauen noch mehr auf die Actuals als in der Vergangenheit. Und die schauen wir uns monatlich an. Ja, vor allem dann der Vergleich zum Vorjahr, aber auch zum letzten Forecast. Da schauen wir uns natürlich genau jeden Monat an. In der Vergangenheit hatten wir zusätzlich noch die Orientierung am Budget, die aber viele Schwächen hatte. Die fällt weg. Deswegen der Blick auf die monatlichen Actuals ist nochmal wichtiger geworden, als er es in der Vergangenheit bei uns war. Aber wie Sie richtig sagen, Herr Blum, bei uns das zentrale Steuerungstool ist mittlerweile der Forecast. Den führen wir 4-mal im Jahr durch. Und zwar immer so, dass wenn wir eine Prognose an den Kapitalmarkt geben, bis dahin, dann ist eben der Forecast-Prozess abgeschlossen, haben wir noch Zeit, das zu analysieren und dann die letzten Informationen zu übersetzen in die Prognose für den Kapitalmarkt. Und der Forecast ist damit das zentrale Steuerungstool, was wir bei Merck verwenden, hat ja einen riesen Vorteil, dass wir alle 3 Monate aktualisieren können, auf neue Entwicklungen eingehen können und dann auch Ressourcen, zumindest die taktische Ressourcenallokation, jederzeit neu anpassen können, wenn sich in der externen Umwelt oder auch natürlich intern was Wesentliches geändert hat.
Sprechen wir nochmal über die operative Planung, Herr Lindt. Da nochmal eine zusätzliche Frage an Sie. Viele haben sich beschwert, Sie haben es geschildert, über die Komplexität und Umständlichkeit in gewisser Weise der Planungsrunden und haben am Ende gesagt, sagt uns doch gleich, was ihr wollt, dann können wir uns hier viel Zeit sparen. Auf der anderen Seite gibt es nun ein Target-Setting und dieses Target-Setting legt fest, was Sie erreichen wollen. Und jetzt könnte es im Umkehrschluss natürlich so sein, dass viele sagen, Mensch, ja, was man alles so erreichen will, das sind Wünsche, aber das muss ja auch konkret hinterlegt werden. Und ich habe verstanden, das ersetzt bei Ihnen nun der Forecast. Ohne diesen Forecast, der ins Detail geht und auch in gewisser Weise dann sozusagen Transparenz in dieses Target-Setting und einen Umsetzungsweg zeigt, würde es nicht gehen. Da würde ein Mosaiksteinchen fehlen. Habe ich das richtig verstanden?
Also wie es im Konzept gedacht ist, ist folgendermaßen das Zusammenspiel zwischen Target-Setting und Forecasting. Das Target-Setting gibt in der Tat vor, was wollen wir erreichen. Und das Target-Setting, wir auf Konzernebene führen das durch für die 3 Geschäftsbereiche. In den Geschäftsbereichen werden die Targets dann noch weiter runtergebrochen. Und zwar im Konzept ist vorgesehen ein Runterbrechen der Targets bis auf die 2. Führungsebene. Und dann ein Forecasting, unser Forecasting-Prozess, der geht bis auf die 3. Führungsebene runter. Sodass wir auch die Möglichkeit haben, zu schauen, wo wir mit unserem Forecast zum Ziel stehen, nicht nur auf der globalen Ebene, sondern auch in den einzelnen Business Units können wir diese Abgleiche machen. Darunter in den Ebenen, da bemühen wir uns darum, weniger lediglich nach Finanzzielen zu steuern, sondern dort schauen wir uns die Werttreiber des jeweiligen Geschäftes, des jeweiligen Landes an. Und dort gibt es auch noch Zielsetzungen, dann aber nicht eine finanzorientierte Zielsetzung, sondern eben eine geschäftstreiberorientierte Zielsetzung, die dann eben wesentlich direkter beeinflussbar ist durch die Geschäftsverantwortlichen vor Ort.
Wenn man forecastet und so oft forecastet, wie Sie das machen, dann muss man sich überlegen, wie man vorgeht. Man kann nicht hingehen und kann sagen, jetzt machen wir operative Planung sozusagen mal 3x4x5 und das nennen wir dann Forecast. Und ja, das machen wir alles in der gleichen zur Verfügung stehenden Zeit, sondern man muss sich überlegen, Mensch, wie automatisiert man denn Forecasting-Prozesse, wie automatisiert man Finanzprozesse, um überhaupt ja effizient, effektiv arbeiten zu können. Was sind das für Automatisierungen, die Sie umgesetzt haben von Montri?
Genau, Sie haben das angesprochen. Im Prinzip hat unser Transformationsprojekt 3 große Elemente. Das eine, über das haben wir jetzt groß gesprochen, das sind die Prozesse, die wir natürlich ändern. Das zweite große Element ist die Technologie, an der wir angreifen, also die Automatisierung. Und das dritte große Element ist auch die Kulturveränderung bei den Mitarbeitern. Und in Bezug auf die Technologie haben wir wirklich von vornherein gesagt, dass wir die Controller durch eine zunehmende Automatisierung unterstützen wollen. Wir wollen damit einerseits natürlich erreichen, dass wir die Prozesse beschleunigen. Sie haben das angesprochen, wenn wir den Forecast jetzt jedes Quartal machen, dann können wir nicht 6 Wochen immer einen Forecast machen, sondern das muss wirklich dann schnell gehen und auch einfach sein, weil natürlich auch die Aktualität der Daten hier darüber entscheidet, wie schnell wir auf Veränderungen am Markt reagieren können. Das ist quasi die eine große Zielsetzung. Und die zweite Zielsetzung ist natürlich auch, dass wir die Controller befähigen wollen, sich auf die Themen zu konzentrieren, die wirklich das Geschäft voranbringen. Dass sie sich nicht damit beschäftigen müssen, Number Crunching zu machen, sondern wirklich strategische Diskussionen mit den Partnern im Geschäft führen können. Und zu diesem Zweck haben wir von vornherein gesagt, die Technologie ein ganz zentrales Element. Und wir haben eine neue Technologie eingeführt. Wir haben eine Forecasting-Lösung mit der SAP Analytics Cloud, an der wir arbeiten. Und wir haben bereits letztes Jahr, als wir das Projekt gestartet haben, auch angefangen, hier das zu programmieren und vorzubereiten und sind im Januar diesen Jahres mit der Forecasting-Lösung dann auch live gegangen. Das heißt, seit Januar diesen Jahres können die Controller jetzt jeden dieser Forecasts mit einer automatisierten Forecast-Lösung bearbeiten. Ich muss dazu sagen, das ist ein schrittweiser Prozess. Das heißt, wir sind mit einem Minimum Viable Product gestartet. Die Lösung ist noch nicht perfekt. Sie funktioniert, aber sie hat natürlich noch ihre Schwächen. Wir sind da jetzt kontinuierlich dabei, jedes Quartal für jeden neuen Forecast neue Funktionalitäten reinzubringen. Wir arbeiten auch ganz stark an der Performance. Genau, das sind so die Themenbereiche.
An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Und ich glaube, das war wichtig, dass Sie das gerade gesagt haben, dass es noch nicht perfekt ist, weil viele, die sich an das Thema automatisiertes Forecasting machen und dann natürlich auch drüber nachdenken müssen, setze ich Algorithmen ein, welche setze ich ein, wie kommt künstliche Intelligenz möglicherweise ins Spiel, die haben manchmal den Anspruch, etwas Perfektes zu machen. Und das ist die komplett falsche Vorgehensweise. Es geht eben darum, und das haben Sie, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht, eben hier auf eine Reise zu gehen, einen Verbesserungsprozess entsprechend auch ja, zu akzeptieren. Und das Spannende letzten Endes ist, dass alle, die sich auf den Weg gemacht haben, auf diese Reise gemacht haben, sagen, Mensch, selbst als wir noch nicht perfekt waren, waren wir oft besser, als wir vorher waren im Forecasting, wo wir es noch entsprechend ja, auf traditionelle Art und Weise gemacht haben, wo wir noch Menschen befragt haben. Das machen wir heute immer noch, aber der Grundforecast ist schon so gut, dass wir sozusagen den Faktor Mensch einbeziehen, um ja, den noch besser zu machen, um Dinge eben einzubringen, die vielleicht eine Maschine, so sag ich es mal ein bisschen pathetisch, so nicht sehen kann. Habe ich Sie da richtig interpretiert, Frau Montré?
Das ist unser Ziel, das ist unsere große Vision. Ich bin aber auch ganz, ganz ehrlich und sage, da sind wir aktuell noch lange nicht. Wir stecken noch sehr stark in den Kinderschuhen. Wir haben noch mit einigen Grundproblemen, Kinderkrankheiten zu kämpfen, weil ja die SAP Analytics Cloud auch ein sehr neues Tool ist bei uns noch nicht im Einsatz gewesen vorher und auch in anderen Unternehmen in dieser Größenordnung nicht wirklich überall schon groß genutzt wird. Und von daher haben wir diese Vision, von der Sie gerade gesprochen haben, aber wir sind noch nicht da. Und ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich wirklich auch, wie Sie sagten, der Faktor Mensch. Der ist für uns sehr wichtig und den werden wir weiterhin brauchen und damit einbeziehen überall.
Mhm. Jetzt ist es so, Sie haben das eben schon angedeutet, Herr Lind, dass das Projekt, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, ein Mosaikbausteinchen ist im Rahmen einer Gesamtveränderung des Finanzbereiches. Und jetzt sollten wir es natürlich auch ein bisschen komplett machen. Was sind das für weitere Bausteine, für weitere Mosaiksteinchen, die Leap ergänzen?
Das ist schon so wahrscheinlich das wesentlichste Projekt ist im Moment Leap, aber in der Tat haben wir mit Leap nicht angefangen, sondern sind seit einigen Jahren auf der Reise, unseren Finanzprozess und insgesamt die Finanzprozesse digitaler aufzustellen. Weitere Initiativen, die ich nennen kann, sind einmal eine Initiative, in der wir unser Kostenreporting standardisieren und global einheitlich aussehen lassen. Da überlegen wir jetzt auch noch, nachdem wir da schon große Fortschritte gemacht haben, wie wir das auf weitere Bereiche ausdehnen können, in der Initiative zum standardisierten Reporting insgesamt. Wir verknüpfen gerade, das ist auch ein Teilaspekt nochmal von Leap, das Forecasting von Headcount und Personalkosten gemeinsam mit HR und werden das auch dann noch in Leap einbinden. Wir haben unsere CapEx-Steuerung grunderneuert. Da war unser Geschäftsbereich Life Science ein Vorreiter. Und was wir da eingeführt haben, das rollen wir jetzt auch auf die anderen Unternehmensbereiche aus. Und ja, so gibt es noch weitere Schwesterinitiativen von Leap, damit nicht nur unsere steuerungsrelevanten Prozesse, sondern insgesamt auch unser Reporting deutlich einfacher und digitaler wird bei Merck.
Wenn man so ein Projekt startet, dann ist man sicherlich sehr ambitioniert dabei und man setzt sich natürlich auch Ziele, fängt dann mit der Umsetzung an. Manches geht einfacher, manches ist schwieriger, aber wenn man das Projekt weiterführt, dann muss man natürlich, und da spürt man bei dem, was Sie gesagt haben, sehr, sehr deutlich, immer auch darauf achten, dass man hier noch einen Projektablauf hat, dass nicht alles zerfleddert und am Ende keiner mehr weiß, wo steht man eigentlich, sondern dass klare nächste Schritte definiert sind, dass ein klares Zeitfenster auch mit Targets, mit Zielen entsprechend definiert ist. Und vielleicht können Sie dazu etwas sagen, das ist auch ganz interessant für andere Unternehmen, die komplexere Projekte haben. Wo stehen Sie aktuell und was sind Ihre nächsten Schritte und Zeitfenster in diesem Projekt?
Ja, wir haben uns von Anfang an, das hatte ich ja vorhin kurz gesagt, wir haben gesagt, es ist so ein großes Projekt, dass wir da mehr Zeit für brauchen. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, dass das Projekt insgesamt über 3 Jahre laufen wird und dass wir die Veränderungen schrittweise vorantreiben werden. Nichtsdestotrotz haben wir schon am Anfang, sind wir sehr ambitioniert an die Themen rangegangen und haben die unserer Ansicht nach wichtigsten Bereiche bereits letztes Jahr umgesetzt. Also die Prozesse, über die wir vorhin gesprochen haben, die haben wir wirklich alle letztes Jahr schon implementiert, beziehungsweise den Budgetprozess dann abgeschafft letztes Jahr schon. Wir haben von vornherein gesagt, das ist jetzt das Konzept, wir implementieren das jetzt, aber wir machen nach jedem Durchgang eine Lessons Learned, ein Review und schauen uns an, was hat besonders gut geklappt und wo müssen wir vielleicht nachschärfen. Also wir sind da kontinuierlich an den Prozessen dran und verbessern und verfeinern sie wirklich von jedem Mal zu jedem Mal. Das ist der eine Teilbereich. Und auch bei der Technologie haben wir das ebenfalls gesagt. Wir haben sehr ambitioniert. Bereits nach 6 Monaten sind wir mit unserem ersten Produkt live gegangen und haben aber von vornherein gesagt, Leute, das ist jetzt erstmal eine erste Version. Die ist noch nicht richtig gut, aber sie wird jedes Mal besser werden. Und da sind wir dann auch wirklich in kontinuierlichem Austausch mit allen Stakeholdern, mit den Controllern, aber auch mit dem Management, um dann zu verstehen, wo sind jetzt die wichtigsten Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, um das Produkt weiter zu verbessern. Einerseits die Prozesse, aber auch die Technologie. Das heißt, da stehen wir jetzt gerade aktuell. Wir haben funktionierende Prozesse und wir haben eine funktionierende Technologie, aber es ist noch nicht perfekt. Und da sind wir weiter am Verfeinern. Wir haben auch bei der Technologie, hatte ich ja vorhin kurz gesagt, wir haben Grundfunktionalitäten drin. Aber wir haben noch keine Smart Prediction drin. Wir haben noch keine wirkliche Artificial Intelligence da drin. Das sind so Basics. Wir haben einfache Fortschreibungen, die wir da jetzt bisher benutzen. Und das sind Themenbereiche, an denen wir jetzt auch sukzessive arbeiten, um das Produkt nach und nach immer weiter zu verbessern. Und das wollen wir bis Ende nächsten Jahres erreichen. Und genau, einen ganz wichtigen Teilaspekt hatte ich jetzt noch vergessen. Das ist natürlich die Kultur oder die Verhaltensänderung. Weil gerade das ist natürlich ein Bereich, der sich nicht von heute auf morgen ändern lässt, wo wir mit den Kollegen mit ihnen zusammen an den Prozessen arbeiten müssen. Und das ist auch einer der Themenblöcke, die für uns jetzt in den nächsten Monaten sehr, sehr wichtig sind.
Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Aber vorher möchte ich kurz noch etwas anderes ansprechen. An der WHU, Otto Beisheim School of Management, die Sie auch kennen, am Institut für Management und Controlling, das ja geleitet wird von Professor Dr. Ott Schäffer und Professor Dr. Marco Reimer, die kennen Sie auch beide, da wird immer ein Controller-Panel schon seit vielen Jahren durchgeführt. Und das aktuelle Controller-Panel, ja, ich lasse die Katze mal aus dem Sack, das zielt auf Beyond Budgeting hin, aber keine einzige Frage beinhaltet das Wort Beyond Budgeting. Was war die Idee? Die Idee war, ja, mal zu überprüfen, wie wird in Unternehmen gearbeitet? Sind diese Ideen des Beyond Budgeting irgendwo schon teilweise im Einsatz umgesetzt? Aber eben nicht nach diesem Wort gefragt, sondern eben nach der Arbeitsweise wurde gefragt. Und das Spannende war und ist, dass sehr oft dann herauskam, Mensch, es wird in Unternehmen durchaus nach den Prinzipien, nach einigen Ideen des Beyond Budgeting gearbeitet, aber keiner hat das so konkret auf dem Zettel gehabt. Wie war das bei Ihnen? Denn wenn man sich anschaut, wie Sie nun steuern, dann ist das natürlich schon ziemlich Beyond Budgeting-Idee. Haben Sie sich vom Beyond Budgeting inspirieren lassen oder war es bei Ihnen in gewisser Weise ähnlich, dass Sie gesagt haben am Ende, Herr Lind, Mensch, was sind wir denn, wo sind wir denn jetzt gelandet? Jetzt sind wir hier mitten im Beyond Budgeting.
Nee, tatsächlich, das war eine ganz bewusste Auseinandersetzung mit dem Beyond Budgeting-Konzept, was uns geleitet hat in der Konzeption von Leap. Eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte einmal einen Vortrag gehalten in einer Masterveranstaltung von Herrn Professor Utz Schäfer an der WHU und habe unseren alten Steuerungsprozess vorgestellt in vollem Detail und völlig davon überzeugt, dass der gut durchdacht sei. Und daraufhin war das Feedback von Herrn Professor Utz Schäfer, das sei ja schon ein sehr antiquierter und altmodischer Ansatz. Und auf die Frage dann von mir, was er mir denn als Alternative empfehlen könnte, schickte er mir Unterlagen zu Beyond Budgeting. Und die habe ich verschlungen, denn ich finde, die Logik von Beyond Budgeting, die ist so bestechend, dass man sich eigentlich fragt, warum man es überhaupt anders macht. Und so ein Kernbestandteil von Beyond Budgeting ist ja eben die Kritik daran, den Budgetprozess mit zu vielen Anforderungen zu überfrachten und die klare Empfehlung, die verschiedenen Anforderungen durch dedizierte, dafür aber schlanke und funktionierende Prozesse zu adressieren. Und das war auch der Kerngedanke, der uns geleitet hat bei der Separierung von Target Setting und Forecasting. Und darüber hinaus hat Beyond Budgeting ja auch viele Aspekte in Bezug auf Führungsverhalten, die sehr stark deckungsgleich sind mit den Verhaltensweisen, die wir mit der konzernübergreifenden High-Impact-Culture vorantreiben. Insofern war das der perfekte Match. Gleichzeitig würde ich niemals in Anspruch nehmen, dass wir das Beyond-Budgeting-Konzept eingeführt haben, sondern ich würde immer sagen, wir haben uns aus Elementen bedient. Eine vollumfängliche Einführung, das haben wir nicht gemacht. Aber es war wirklich ein toller Fundus für gute Ideen.
Und auch hier gilt möglicherweise, kann man es überhaupt komplett einführen? Geht es überhaupt darum oder geht es eben nur darum, ja, möglichst viele gute Ideen entsprechend zu implementieren, nicht nur darüber zu reden, sondern es umzusetzen? Und wer über Beyond Budgeting redet, der redet hier natürlich über viele weitere Teilaspekte, die Sie gerade gar nicht angesprochen haben. Man redet dann auch natürlich sehr schnell über Agilität, agile Verhaltensweisen, agile Prozesse. Und das setzt Veränderung dann entsprechend auch voraus. Und Change-Prozesse sind Prozesse, die haben Menschen nicht unbedingt gerne. Und jetzt möchte ich auf das zurückkommen, was Sie angesprochen haben, Frau Montré. Es geht natürlich auch immer darum, den Faktor Mensch, wenn man das mal so technisch sagen kann, mitzunehmen. Und das ist möglicherweise gar nicht begeistert. Der Mensch ist möglicherweise gar nicht begeistert, ja, Veränderungen durchzuführen. Da ist ein antiquierter Planungsprozess oder Reporting-Prozess manchmal ja der bequemere Weg. Wie haben Sie das Thema mitgenommen und welche Widerstände, die es sicherlich auch gab, mussten Sie überwinden?
Ja, wir haben das Projekt von Anfang an, uns war das natürlich auch bewusst, dass wir da eine riesengroße Veränderung lostreten. Und deswegen haben wir von Anfang an das Projekt Change Management-seitig begleitet. Wir haben als allererstes da angefangen, unsere verschiedenen Stakeholder-Gruppen zu identifizieren und auch deren Bedürfnisse und haben darauf abgezielt dann wirklich zielgerichtete Kommunikationen gestartet und auch Trainings mit den Kollegen und sehr transparent erklärt, warum machen wir das, was machen wir genau und wie machen wir das. Wir haben sehr viele Workshops gehalten und auch Präsentationen, waren wirklich in sehr engem Dialog mit den Kollegen, damit wirklich jeder dann auch versteht, was ist so genau meine zukünftige Rolle und wo entwickelt sich das hin. Und tatsächlich haben wir diesen Prozess auch auf allen Ebenen gestartet. Wir haben nicht nur mit den Controllern gesprochen und gesagt, hier, du musst dich verändern, wir machen das jetzt anders. Wir sind tatsächlich auch bei unserer Geschäftsleitung gewesen und haben auch bei unserer Geschäftsleitung gesagt, ja, ihr habt gesagt, ihr wollt das Projekt haben, aber schaut mal her, das bedeutet, dass ihr zukünftig auch andere Fragen stellen müsst. Ihr dürft jetzt nicht mehr nach den kleinsten Details fragen, sondern die Diskussionen, die wir jetzt hier in diesen Meetings führen, die müssen anders aussehen. Dass wir halt auch wirklich diesen Prozess nicht nur von unten bei den Controllern gestartet haben, sondern auch von oben wirklich vom Management runter gesagt haben, das ist so eine große Transformation, die muss von allen Seiten unterstützt werden. Und da sind wir weiter dran. Wir sind in sehr engem Austausch immer mit allen Stakeholdern und überlegen uns dann, wo stehen wir und wo müssen wir eventuell nachschärfen. Wir stellen tatsächlich aktuell auch gerade fest, dass dieses Zusammenspiel, ich hatte ja gesagt, wir haben im Prinzip drei Kernelemente. Wir haben einmal die Prozesse, wir haben die Technologie und dann aber auch die Verhaltensweisen, dass die alle drei zusammenspielen. Das eine kann nicht ohne das andere funktionieren. Also die Prozesse, die wir definiert haben, und das Konzept finde ich super gut, aber das Konzept kann nur funktionieren, wenn auch der Faktor Mensch, wenn man das technisch ausdrückt, wenn der auch mitspielt. Und da befinden wir uns gerade in diesem Prozess, da weiter die Themen voranzutreiben. Es ist noch ein weiter Weg, den wir da vor uns haben, aber wir werden jeden Tag darin bestätigt, dass das der richtige Weg ist.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Herr Lind, ein Ausgangspunkt war auch herbe Kritik von Utschäfer und auch Utschäfer war Impulsgeber sozusagen, wenn es um Ideen ging. Der hat Ihnen ein ganzes Papier geschickt zum Thema Beyond Budgeting. Der Utschäfer würde sich aber niemals als externer Berater begreifen. Da legt er großen Wert drauf. Er ist Impulsgeber, aber würde niemals eine Nähe suchen zu Unternehmen und dort sozusagen mit dem Team auflaufen und Unternehmensberatung machen. Andere mögen das machen, aber da ist er sehr klar in seiner Positionierung. Aber Sie haben mit externen Beratern gearbeitet, trotzdem gearbeitet an der einen oder anderen Stelle. Warum war das für Sie wichtig und welche Anforderungen müssen Berater aus Ihrer Sicht erfüllen, um Sie wirkungsvoll unterstützt zu haben und welche Rolle spielten Sie überhaupt innerhalb des Prozesses?
Absolut. Wir hatten am Anfang haben wir mit zwei Beratern zusammengearbeitet. Auf der einen Seite mit Horvath. Und bei Horvath hat uns unterstützt auf der einen Seite beim übergreifenden Projektmanagement, aber dann auch bei der inhaltlichen Konzeption von unserem Projekt Leap. Und mit EY haben wir zusammengearbeitet und arbeiten immer noch mit EY zusammen bei der technischen Implementierung von dem automatisierten Forecast. Was war die Erwartung? Wir haben das, was für unser Projekt Leap ist, kein klassisches Horvath- oder Beraterprodukt, sondern wir haben bei dem Projekt wirklich gemeinsam gelernt und haben gemeinsam die Inhalte entwickelt. Wir haben schon darauf geachtet, dass wir als Merck immer in der Verantwortung waren und haben uns von den Beratern von Horvath bei der Konzeption unterstützen lassen, begleiten lassen. Da war es natürlich extrem hilfreich, die Kollegen mit an Bord zu haben, die einfach wissen, wie andere Firmen die Dinge vorantreiben, die Erfahrungswerte haben, die sofort sagen können, das haben wir da schon mal probiert, hat nicht funktioniert oder das hat dort gut funktioniert. Insofern, das war eine gute und wirklich eine gute und hilfreiche Unterstützung, die wir auch gebraucht haben in den ersten Monaten des Projektes. Und eben bei der technischen Implementierung, die Frau Montri hat es vorhin angedeutet, SAC ist generell ein neues Produkt und daher auch noch neu bei uns in der Anwendung. Und da haben wir uns eben auch Unterstützung gesucht, um die technische Implementierung durchzuführen.
Das waren Alexander Lind und Katrin Montri. Wir haben über ein hochspannendes Controlling-Projekt bei Merck gesprochen, das darauf abzielt, eine High-Impact-Culture im Financial Steering zu erzeugen. Dieses Projekt hat den ICV Controlling Excellence Award 2023 erhalten und vielleicht ganz am Ende des Podcasts sei gesagt, dass wir auch in gewisser Weise bei Advisio ein bisschen stolz sind, dass wir Hauptsponsor dieses Preises sein dürfen. Das sind wir schon seit einigen Jahren und werden es auch in der Zukunft fortsetzen. Und wir sind noch stolzer, wenn dann solche Projekte herauskommen, wie wir sie jetzt im Podcast besprochen haben. Herzlichen Dank für Ihren Input und für die Inspiration an andere Controllerinnen und Controller, an andere CFOs, an andere Finanzer. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.